Offside Seminare.
Offside and online.
Hallo, dies ist der Zusammenschnitt des ersten Moduls unserer Seminarreihe KI verstehen und clever nutzen. Eine Seminarreihe in 5 Modulen und im ersten Modul ging es um eine Einführung, also das heißt ja auch KI verstehen. Die Episode ist in Kapitelmarken unterteilt, das heißt, wenn eure App das hergibt, bei Apple Podcasts geht das zum Beispiel im Miniplayer, da kann man ein Kapitel anspringen oder ihr geht auf die Website offside.podigy.io und wählt dort Kapitelmarken aus, dann könnt ihr die Themen direkt auswählen, die euch interessieren. Es geht also erstmal um eine Einführung, was ist KI überhaupt, was kann KI und was kann sie nicht. Welche Werkzeuge und Apps kann man mit KI steuern? Welche Anwendungsfälle gibt es, speziell auch für blinde und sehbehinderte Menschen? Wobei wir das in der kommenden Episode oder im kommenden Modul auch noch vertiefen werden. Wie interagiert man am besten mit KI, um ein gutes Ergebnis zu erzielen? Welche Gefahren birgt KI auch und was ist mit Datenschutz? Das sind so die Themen, die in den nächsten 37 Minuten angesprochen werden. Und unser Referent ist Benjamin Hofer, Software-Experte und Plattform-Ingenieur, der selbst auch blind ist und daher natürlich mit dem blindenspezifischen Nutzen von KI auch vertraut ist. Ich übergebe an Benjamin.
Was ist denn künstliche Intelligenz? Künstliche Intelligenz ist im Prinzip ein Überbegriff für Software, die Aufgaben erledigt, für die man normalerweise menschliches Denken braucht. Also denk zum Beispiel an Übersetzung. Ja, Übersetzung ist was ich einer klassischen Software eigentlich nicht beibringen kann, weil es gibt so viele Nuancen in unserer Sprache, dass wir einfach nicht sagen können, das eine Wort übersetzt sich immer genauso in die andere Sprache. Ja, also da muss man einfach Sprache wirklich verstehen und genauso ist es bei anderen Punkten, wie zum Beispiel Bilder erkennen und beschreiben, Texte schreiben und ja, auch eigene Entscheidungen treffen. Wichtig ist hier, dass die KI nicht denkt wie wir. Also die KI ist eigentlich relativ dumm, weil sie erkennt nur Muster in riesigen Datenmengen, die wir ihr gegeben haben. Das Ganze passiert oft anhand von Wahrscheinlichkeiten. Also die KI denkt nicht, sondern sie sagt einfach, was ist die wahrscheinlichste Antwort auf die Frage. Damit es funktioniert, brauchen wir riesengroße Datenmengen, anhand der der Computer lernen kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel dem Computer tausende Bilder von Hunden gebe, ja, in unterschiedlichsten Ausprägungen, mit unterschiedlichster Schattierung, in unterschiedlichsten Positionen, im Innenraum, im Außenraum, auch mit anderen Tieren noch drauf, dann wird und diese Bilder jeweils der KI jeweils sagt, ob da ein Hund drauf ist oder nicht, dann wird die KI irgendwann lernen, wie so ein Bild aussieht, wo ein Hund drauf ist. Genauso ist es mit jedem anderen Objekt. Das Ganze ist austauschbar. Deswegen haben wir zum Beispiel sowas wie Objekterkennung, dass uns die App sagt, wo eine Tür ist oder so ungefähr. Also Apple macht es ja mit iPhone, mit Seeing AI oder Envision oder diese ganzen Apps, die das tun. Es gibt mittlerweile auch klassische Hilfsmittel, die das tun. Dass sie so grundlegend Objekte erkennen. Und eben genauso funktioniert das. Also dem KI-System werden haufenweise Bilder gegeben, also tausende in eben unterschiedlichster Form, in unterschiedlichster Ausprägung. Und diese Bilder werden gelabelt, sagt man da. Also es wird einfach gesagt, ob da das jeweilige Objekt, zum Beispiel jetzt ein Hund, drauf ist oder nicht. Und dann wird die KI damit trainiert, sagt man da. Und wenn sie dann trainiert ist, kann sie das. Und dann kann sie genau eins, nämlich sagen, ob auf dem Bild ein Hund drauf ist oder nicht. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Das funktioniert aber nicht automatisch sehr, sehr gut, sondern das funktioniert nur sehr, sehr gut, wenn wir eben die richtigen Daten der KI geben. Also Training nochmal, die KI bekommt Beispiele gezeigt und lernt daraus selbstständig Muster zu erkennen. Es ist wichtig, dass man sich das merkt und dass man nicht davon ausgeht, dass die KI wirklich denkt wie wir. Ein paar Begriffe, die man da einordnen, ja, sollte oder könnte, kann. Machine Learning ist einfach, die KI lernt selber aus Daten, eben statt fest programmiert zu werden. Im Wesentlichen das, was wir vorher hatten. Und wichtig ist auch noch das sogenannte Deep Learning. Da findet dieser ganze Prozess dann in verschiedenen Schichten statt. Das ist ein sogenanntes neuronales Netzwerk, ein sogenanntes neuronales Netzwerk. Und die sind tatsächlich vom menschlichen Gehirn inspiriert. Also viele kleine Einheiten, wie die Neuronen im menschlichen Gehirn, sind eben miteinander verbunden und verarbeiten Informationen in mehreren Schichten. Das braucht man für mehrschichtige Sachen, wie eben zum Beispiel Sprache. Also wenn ich bei ChatGPT irgendwas eingebe, dann antwortet er ja und das ist ganz schön komplex, was da dann passiert. Dazu kommen wir auch noch ein bisschen. Aber eben je mehr Schichten, desto komplexere Zusammenhänge kann das Netzwerk dann lernen. Dann haben wir diese Large Language Models, diese LLMs, und das sind Sprachmodelle wie ChatGPT oder eben Google Gemini, also Google Gemini oder andere. Das ist nicht ganz korrekt, weil ChatGPT ist eigentlich also die Anwendung, im Internet, die da steht und wenn man auf meine Eingabe wartet. Das Modell, das dahinter steckt, und es stecken mehrere Modelle dahinter, die heißen eigentlich anders, aber vereinfacht gesagt ist es das. Und die wurden eben nicht mit Bildern von Türen oder Hunden, sondern mit gigantischen Textmengen trainiert und können Texte verstehen und erzeugen. Also diese Modelle haben wirklich das ganze Internet sozusagen gelesen, sind aber daher auch auf einem bestimmten Stand eben programmiert oder eingefroren. Also das Training findet ja nicht ständig statt, sondern wenn die KI einmal trainiert wurde, dann wurde sie trainiert. Wenn es 2023 war, dann weiß die KI natürlich nichts von dem, was 2024 passiert ist. Beispiel, wer ist der deutsche Bundeskanzler? Die Frage beantwortet ein reines Sprachmodell eher falsch, weil es wahrscheinlich, also die aktuelleren nicht, aber die nicht ganz so aktuellen beantwortet es falsch, weil sich das halt geändert hat. Und wenn es nicht ganz aktuell ist, sondern aus 2023 oder 2024, dann beantwortet es die Frage aus seiner Sicht eigentlich richtig und halluziniert nicht. Aber es kann nicht wissen, wer der aktuelle Bundeskanzler ist. Das gilt auch für Fragen nach dem aktuellen Datum oder nach der aktuellen Uhrzeit oder nach dem Wetter oder nach aktuellen Nachrichten. Also ganz banale Frage, wenn du so ein Modell eine ganz banale Frage stellst, wie spät ist es gerade oder was ist heute für ein Datum? Oder wann geht die Sonne auf? Oder wann ist oder wie wird das Wetter heute, wo du denkst, naja, eigentlich das, also wenn der Chatbot so schlau ist, dann sollte er mir das doch eigentlich beantworten können. Eine reine KI ohne Internetzugang hat riesen Probleme, das zu beantworten und kann es nicht beantworten, weil sie damit einfach nicht trainiert wurde. Sonst müssten sie jeden Tag neu trainiert werden, was teilweise auch schon passiert, aber das ist ein anderes Thema. Die Chatbots, die wir nutzen, die haben in aller Regel sogenannte Tools, Werkzeuge, auf die sie zugreifen können. Und dazu gehört eben auch eine Internetsuche. Und die wissen, wenn sie, also die sind darauf programmiert und auch darauf trainiert, wenn ihr irgendeine Frage stellt zu irgendeinem aktuellen Bezug, wie jetzt zum Beispiel, wer ist der aktuelle Bundeskanzler, wie ist das aktuelle Wetter in Berlin oder wie spät ist es gerade oder sowas, dann weiß der, okay, er braucht irgendwie Kontext. Also es nennt sich dann auch Kontext. Und Kontext heißt immer, er holt sich aktuell, also die KI holt sich zusätzliches Wissen dazu. Dieses Wissen kann das Internet sein. Also der KI wird einfach die Möglichkeit gegeben, im Internet zu suchen, also quasi zu googeln. Es kann aber auch eine Datei sein, die ihr in die KI hochlädt. Also wenn ihr eine Datei hochladet in ChatGPT mit einem riesigen PDF und sagt, fass mir diese Datei zusammen, dann braucht sie natürlich den Kontext. Und dann lädt sie den Kontext in ihr Wissen und kann eben das zusammenfassen, was in dieser Datei steht. Also Kontext macht die KI erst richtig nützlich, tatsächlich. Weil eine KI, die nicht aufs Internet zugreifen kann, ja, wie ich vorher gerade gesagt habe, Beispiele gibt es tausend, also die kann halt einfach nicht so viel. Das ganze Kontextthema oder mit den sogenannten Tools, mit den Werkzeugen, es geht noch viel, viel weiter. Also Spotify haben schon Gemini, wenn ich jetzt auf meiner Uhr sage, spiele irgendwas auf Spotify, dann kann er den abspielen und so weiter. ChatGPT zum Beispiel, eine Kooperation mit Komoot. Eine ganz coole App für Outdoor-Aktivitäten, also zum Wandern oder Radfahren oder so. Leider nicht ganz so gut nutzbar für uns, finde ich. Da kannst du jetzt über ChatGPT suchen, sagen, such mir mal eine Route auf Komoot hier in Nürnberg Umgebung. Ich möchte nicht länger als 8 Kilometer laufen und bergig soll es auch nicht sein. Dann eben Komoot als Tool nutzen, als Werkzeug nutzen, genauso wie das Internet, aber halt spezifischer und eben direkt auf Komoot suchen. Genauso wie Gemini jetzt auf Google Maps sucht. Also ihr könnt einfach mal, wenn ihr Google Gemini habt, könnt ihr einfach mal fragen, ja, wie komme ich denn vom Bahnhof zum Restaurant XY? Und dann wird da Google Maps genutzt, weil die KI dann weiß, dass sie es eben nicht weiß, also dass sie es nicht zuverlässig beantworten kann und eben ein Werkzeug hat, das sie nutzen kann, um es zu beantworten. Das heißt nicht, dass das dann komplett fehlerfrei ist. Komplett fehlerfrei gibt es bei KI eh nicht. Es gibt es beim Menschen ja auch nicht. Anderes Beispiel ist Perplexity. Perplexity nutzt immer das Internet. Und ist eben eine spezielle KI-Suchmaschine. Besser für uns bedienbar finde ich da die Google KI-Suche, also www.google.com/AI. Da kommt dann nicht die normale Google-Oberfläche, sondern ein bisschen eine andere, sogar eine bisschen einfachere Oberfläche. Und dann einfach steht, stellen Sie eine Frage. Das ist sozusagen das KI-Googlen dann. Das finde ich funktioniert sehr, sehr gut, weil es auch super mit Screenreader bedienbar ist, aber auch, weil man auch die Quellen mit sich anschauen kann und weil sie eben auch immer im Internet suchen. Aber wie schon gesagt, auch ChatGPT wird im Internet suchen, wenn wir ihn nach einem aktuellen Thema oder so fragen. Wenn ich jetzt was suche, nutze ich eigentlich ganz gern diese KI-Suche von Google, weil die eben mir diese Informationen schon aufbereitet. Das heißt, ich muss nicht mehr auf die Seite gehen. Also ich muss nicht mehr die Ergebnisse durchklicken mit Überschriften, mit H und dann mir irgendwas raussuchen, dann auf die Seite gehen, irgendwelche Cookies akzeptieren, dann sehe ich, dass die Seite nicht bedienbar ist, dann gehe ich wieder zurück, suche mir eine andere. Dann ist die irgendwie kompliziert, sondern ich nutze einfach diese KI-Suche und im Normalfall bezieht er mehr Quellen ein, als ich das machen würde. Ja, was sind jetzt die Anwendungsfälle der KI? Die KI begegnet uns ganz schön oft. Eigentlich hat sich die KI, die wir jetzt so seit 3,5 Jahren haben, schon sehr, sehr stark durchgesetzt. Was mit ChatGPT gemacht wurde, mit Gemini, Übersetzung, Be My Eyes auch. Be My Eyes gibt es ja auch seitdem jetzt diese KI, die eben die Bilder beschreibt, Personen beschreiben, Objekte erkennen, Texterkennung. Wobei Texterkennung nicht unbedingt immer KI sein muss. Ne? Also das ist auch ganz klassische OCR, ist herkömmlicherweise keine KI, deswegen tut sich haben sich diese Systeme oder diese Scanner früher auch immer schwer getan. Handschrift ging ja gar nicht, geht ja mittlerweile auch, aber auch eben auf Verpackungen, ja, ein bisschen ausgefallenere Schriftarten oder Labels oder sowas zu identifizieren. Sprache in Text umwandeln, Übersetzung hatten wir, also DeepL, auch Google Translate oder eben der deutsche Dienst DeepL, der ja auch sehr gut ist beim Übersetzen. Ist alles KI-basiert. Texte generieren, eben ganz klassisch, diese Chatbots, ChatGPT, Gemini, Claude, Copilot. Diese Anwendungen sind jetzt die, die uns irgendwie als erstes einfallen, weil eben KI, ja, aktuell ziemlich gehypt wird, würde ich mal sagen, und ziemlich im Trend ist. Aber die KI gibt es ja schon viel, viel länger. Nicht erst seit ein paar Jahren. Das heißt, es gibt auch andere Sachen, wo wir uns immer wieder, uns KI immer wieder begegnet, beispielsweise bei Empfehlungssystemen. Also wenn jetzt Amazon euch Produkte vorschlägt oder Netflix euch Serien empfiehlt, dahinter steckt KI, die eben euer Verhalten analysiert und vorhersagt, was euch interessieren könnte. Ein anderes Beispiel, was wir schon ganz lang haben, ist Textvervollständigung. Ich glaube, es gab sogar damals bei den Nokia-Handys schon. Wenn ich jetzt MITTW eingib, dann sagt er mir sicherlich, schlägt er mir sicherlich Mittwoch vor. Oder vielleicht auch schon bei Mit. Also, dahinter steckt im Prinzip ein, ja, kleines Sprachmodell, das halt auf unserem Handy läuft und das uns eben auch Wahrscheinlichkeiten berechnet, genauso wie ChatGPT beim großen Sprachmodell. Wettervorhersagen, auch hier kommt zunehmend KI im Einsatz, um eben aus diesen riesigen Datenmengen, die es da schon gibt, also man guckt sich einfach an, wie das Wetter war oder wie es auch die, keine Ahnung, Luftströme und so weiter. Ich kenne mich jetzt nicht so aus mit Wettervorhersagen, aber auch da geht es eben darum, bessere Vorhersagen zu machen. Das heißt jetzt nicht, dass Wettervorhersage nur mehr auf KI basiert, aber da wird es eben auch eingesetzt. Ja, wie kam es jetzt dazu, dass sich 400 Leute für dieses Seminar interessieren? Die KI-Forschung gibt es seit den 1950er Jahren. Lange war es halt eher ein Nischenthema, das halt auf an den Universitäten erforscht wurde. Da war aber KI für die breite Öffentlichkeit gar nicht so bekannt, weil das steckte halt einfach in diesen Systemen drin, die wir eh genutzt haben, also zum Beispiel in dem Handy. Ja, aber dass es KI ist, da hat sich keiner Gedanken gemacht. Bei Seeing AI kam das irgendwann auf, weil dann war es AI, dann stand da AI und das heißt jetzt nicht, dass jede Funktion da KI genutzt hat, aber da konnte man dann ja schon ja, einzelne Sachen machen, wie eben Bilder erkennen, also Bilder beschreiben lassen, wer drauf ist, das eigene Gesicht oder Gesicht von Verwandten einspeichern. Und so weiter. Also da sind schon die ersten Sachen gekommen, wo man ganz gemerkt hat, okay, das ist KI irgendwie. Der Durchbruch kam dann eben Ende 2022, als OpenAI ChatGPT veröffentlicht hat. Und dann konnte jeder mit so einem komischen Chatbot chatten, also auf chat.openai.com damals. Aktuell ist das Ganze also auch unter chat.com einfach erreichbar. Hat einen Haufen Geld gekostet für OpenAI übrigens. Die haben sich das mehrere Millionen kosten lassen, damit die diese Domain, also diese Internetadresse kaufen von dem, der sie vorher hatte. Ich weiß gar nicht, wer sie ja vorher hatte. Was es genau gekostet hat, weiß ich auch nicht, aber auf jeden Fall einen zweistelligen Billionenbetrag oder so. Damit die chat.com haben, damit unter chat.com auch ChatGPT erreichbar ist. Innerhalb weniger Tagen haben dann eben ja, Millionen Menschen das genutzt, weil sich es eben also über Social Media auch leicht verbreitet hat. Und dann sind andere auch nachgezogen. Google, beispielsweise mit Bard damals noch, also Bard hat es geheißen, das was jetzt Gemini ist. Eine Firma Anthropic hat sich dann abgespalten, die brachten dann Claude raus. Ist auch ein sehr bekannter Chatbot. Meta hat offene Modelle veröffentlicht, also offene KI, die sich jeder runterladen kann und auf dem eigenen Rechner laufen lassen. Und die Meta AI kam dann natürlich auch in Facebook und eben am Ende auch ja, auf den Ray-Ban Glasses, die mittlerweile auch viele haben. Ein kleiner Exkurs vielleicht noch zu den Ressourcen. Das werde ich auch im Forum nochmal ergänzen. Also was brauche ich, um KI laufen zu lassen? Wie ich schon sagte, wir brauchen riesige, also um das laufen zu lassen, um das anzubieten, brauchen wir einen Haufen Infrastruktur, einen Haufen Ressourcen, also im Prinzip einfach Server. Server sind nichts anderes wie große Computer, die irgendwo in extra Serverräumen in der Industrie laufen. Und diese Server haben GPUs, also Graphical Processing Units. CPU hat vielleicht die meisten schon mal gehört, denke ich. Also das, was ihr so als Prozessor kennt, das ist die CPU. Die GPU ist dann eigentlich das, was man auf der Grafikkarte hat und früher zum Spielen genutzt hat, weil eben das viel, viel schneller rechnen kann und diese Berechnungen der Pixel auf dem Bildschirm so aufwendig sind. Bei so einem schnellen Spiel und bei so einer hohen Auflösung, die wurde ja immer mehr über die Jahre. Das heißt, für Spiele brauchte man gute GPUs. GPU hat man immer, aber für Spiele brauchte man eben gute GPUs. Und für KI braucht man jetzt noch bessere GPUs, weil die Berechnungen eben so komplex sind. Mit Berechnungen meine ich diese Wahrscheinlichkeiten, diese Wahrscheinlichkeitsberechnung, die ich vorher angesprochen habe. Also immer die Vorhersage beim Chatbot, jetzt die Vorhersage des nächsten Wortes. Oder das Bilden eines Satzes, das Bilden eines Textes und so weiter. Seit ChatGPT veröffentlicht wurde, entwickelt sich das natürlich rasant weiter. Also das Ganze ist ziemlich eingeschlagen. Die Modelle werden besser, die werden schneller, die werden vielseitiger. Wir haben jetzt sowas wie Bild- und Videoerkennung. Die werden auch in Bildbeschreibung immer besser. Aber es hatte damals noch mehrere Fehler. Also dazu kann man auch noch, KI kann eben aufgrund dessen, dass sie nicht denkt, sondern nur auf Wahrscheinlichkeiten basiert, halluzinieren, sagt man da. Also die erzählt einfach irgendwas, was nicht da ist, weil es wahrscheinlich da sein könnte und es vielleicht nicht genau sieht oder nicht klar sieht, was auf dem Bild ist. Und es tendiert aber dazu, nicht zu sagen, das sehe ich nicht klar, sondern was rein zu interpretieren. Und das ist halt auch schon besser geworden. Also mittlerweile ist die KI durchaus in der Lage zu sagen, pass auf, das sehe ich nicht in diesem Bild. Oder der Text, den ich da sehe, der ist unscharf, den kann ich nicht erkennen. Die Tendenz gibt es immer noch, dass sie irgendwas reininterpretiert und hundertprozentige Sicherheit gibt es nie. Aber das ist eben, die Qualität ist deutlich besser geworden. Es gibt jetzt auch Live-Interaktion mit der KI. Also wer jetzt ChatGPT nutzt, kann auch in den Audio-Modus gehen und dann direkt mit so einem Chatbot reden, den live fragen. Und der gibt dann auch per Sprache eine Antwort. Es kommen jetzt immer mehr Agenten, die ganze Aufgaben ausführen. Also zum Beispiel, wenn man ihnen Zugriff gibt, das E-Mail-Postfach zu durchforsten und auszusortieren oder bei Amazon irgendwas bestellen. Oder. Und das Ganze basiert eben auf diesen Large Language Modellen, auf diesen Sprachmodellen. So, ChatGPT ist eines der bekannteren immer noch. Habe ich auch im Chat jetzt einige Male gelesen. Was ich auch gelesen habe, war Gemini von Google. Ja, Copilot, glaube ich, war auch dabei. Das, was ich da eingebe, wird immer als Prompt bezeichnet. Also als, ja, Prompt-Eingabe im Endeffekt. Und der Prompt wird in Zahlen umgewandelt, intern. Die kann dann das Modell verarbeiten und das Modell berechnet eben anhand von Wahrscheinlichkeiten, welche Antwort, vereinfacht gesagt, am wahrscheinlichsten passt. Der Prompt ist einfach das, was du der KI schreibst oder sagst. Die Qualität der Eingabe bestimmt die Qualität der Antwort. Was heißt es? Naja, es gibt ein paar Grundregeln. Immer klar sein, also was soll die KI genau tun und was wird so genau erreichen? Also wenn ich jetzt frage, wie wird das Wetter? Wenn die KI gut ist, wird sie mich vielleicht fragen, wo bist denn du? Oder wenn sie gut ist, wird sie irgendwie meinen Standort ermitteln und dann im Internet suchen. Aber wenn ich sicher gehen will, frage ich, wie wird das Wetter in Nürnberg? Suche im Internet. Dann habe ich sogar noch den Zusatz dabei, dass sie nicht irgendwas erfinden soll, sondern bitte im Internet suchen. Kontext ist auch immer wichtig. Kontext ist nicht nur wichtig bei solchen Tools oder so, sondern auch bei dem, was ich eingebe. Also wofür brauche ich das Ergebnis? Also wenn ich mir jetzt irgendeinen Text schreiben lasse über Wandern, dann möchte ich der KI gerne sagen, also zum einen hier diese Klarheit, also was möchte ich überhaupt? Ich möchte einen Text für das, ich möchte nicht nur einen Text übers Wandern, dann denkt sich die KI irgendwas aus. Sondern besser ist schon mal, ich möchte einen Text über Wandern in der Freizeit mit Apps, der sich an die Community von blinden und sehbehinderten junge Leute richtet. Als Kontext vielleicht noch, wofür brauche ich das? Ich brauche das Ganze fürs Forum Offsite. Mein Schreibstil ist so und so locker. Ich spreche die Leute mit du an oder eben auch nicht. Ich spreche die Leute mit sie an, weil ich das Ganze für ein Magazin schreibe. Das Ganze soll stichpunktartig, also definiere das Ziel auch nochmal. Das Ganze soll stichpunktartig passieren oder eben nur im Fließtext. Das Ganze soll in einfacher Sprache mit kürzeren Sätzen passieren. Das Ganze soll wie ausführlich soll das Ganze werden? Und dann kann ich eben auch in Stichpunkten nochmal den Inhalt mitgeben. Sonst ja, denkt sich die KI beim Inhalt auch irgendwas aus. Das kann mich inspirieren, aber da muss ich immer genau gucken, was ist denn, also ist es richtig? Wie gehe ich damit um? Was ist vielleicht gut? Was sind vielleicht gute Ideen, die die KI da hatte? Oder was muss ich vielleicht noch, was muss ich löschen, weil es gar nicht stimmt? Oder was muss ich vielleicht ändern, weil es nicht ganz passt? Also sei klar, was willst du haben? Was soll die KI liefern? Gib Kontext, also wofür brauchst du das Ergebnis? Wenn ich die Antwort ganz genau steuern will, also wenn ich auch ein bisschen Wortlaut steuern will, hilft es, wenn ich Beispiele mitgebe. Also wenn ich jetzt irgendwas längeres, ein größeres Projekt habe und was längeres brauche, natürlich kann man auch einfach so eine Frage stellen, aber wenn ich jetzt irgendwas längeres brauche, hilft es, wenn ich Beispiele mitgebe und der KI sagt, so zum Beispiel kann so eine Antwort aussehen. Das Ganze hilft uns dann bei Chatbots, wenn wir das Ganze der KI beibringen, dass sie es immer wieder macht. Bei einem Alternativtextgenerator habe ich das zum Beispiel so gemacht. Dem habe ich gesagt, zum Beispiel kann eine Antwort so aussehen oder so. Da haben wir zwei, drei, vier Beispiele mitgegeben und dann lernt die KI eben auch anhand der Beispiele. Wo liegen jetzt überhaupt die Chancen und Risiken von dem Ganzen? Also, warum machen wir es überhaupt? Naja, das Ganze hilft uns im Alltag, also uns sowieso, weil wir zum Beispiel bei der Internetsuche nicht mehr darauf angewiesen sind, dass oder nicht mehr so darauf angewiesen sind, dass die Websites barrierefrei sind, weil wir mit Be My Eyes Fotos erkennen können, auch nicht nur Fotos, sondern auch ein Bild, das wir einfach so machen, weil wir beziehen AI, was war es, irgendeine Packung lesen können, irgendeine Flasche lesen können. Aber auch für alle anderen natürlich, weil wir jetzt uns Artikel schreiben lassen können oder die KI kann uns helfen, Artikel zu schreiben. Die KI kann uns helfen, Sachen zusammenzufassen, zu brainstormen, zu übersetzen. Übersetzung ist ein Riesenthema auch. Dann effizienter mit Softwareentwicklung umgehen, tatsächlich, also Code schreiben, macht mittlerweile die KI. Also reinen Code schreiben ist mittlerweile eher, also der Entwickler Job verändert sich gerade hin zu jemandem, der möglichst genau definiert, was ich haben will und sich mit dieser Software auskennt, damit auch der KI möglichst genau beschreiben kann, was er denn haben will und wie sie es umsetzen will. Und die reine Umsetzung in Code macht mittlerweile eher schon die KI in vielen Fällen. Ja, also soweit sind wir schon. Barrierefreiheit hatte ich schon natürlich Sprachsteuerung auch. Also ich kann jetzt mit Systemen reden. Wer eine Alexa hat, der weiß, ja, die Befehle versteht sie schon. Also Spiel, keine Ahnung, AC/DC von Spotify, das versteht sie, weil sie es kennt. Oder wie spät es ist oder wie wird das Wetter. Aber wenn man dann irgendwas Komplexeres fragt, steigt sie aus, weil sie es nicht, also weil sie nicht kennt. Die bearbeitet die Befehle, die sie im Wesentlichen kennt. Die aktuellen Systeme, mit denen können wir wirklich reden und die antworten. Untertitelung ist noch ein Thema. Also für Menschen, die schlecht hören, auf jeden Fall eine riesen Effizienzsteigerung, Erleichterung. Zugang zu Informationen, die vorher schwer erreichbar waren. KI hilft auch Menschen, ja, tatsächlich ihre Ideen umzusetzen. Also sowas wie Code schreiben nutze ich ganz viel, weil ich einfach privat nicht die Zeit habe, aber dann doch irgendwie mir ein NVDA-Add-on baue. Oder so, weil ich halt grundsätzlich weiß ungefähr, wie es geht, also oder grundsätzlich gelernt habe. Ich kann IT, aber ich habe einfach nicht die Zeit, diesen Code zu schreiben, Zeile für Zeile. Und es macht halt die KI. Musik generieren, Texte schreiben. Ja, der Mensch gibt die Idee möglichst präzise vor und die KI ist gut drin, sie wirklich umzusetzen. Je präziser und besser die Idee vorgegeben ist in Sprache, desto besser. Das kann viel Zeit sparen. Es kann auch gar keine Zeit sparen, wenn man irgendwie die Eingabe nicht präzise genug hat oder wenn man sich irgendwo verrennt. Also man muss auch lernen, mit diesen Systemen umzugehen. Deswegen sind wir hier. Es macht aber bestimmte Projekte erst wirklich dann möglich. Was ist ein Risiko? Halluzinationen. Also KI erfindet manchmal Dinge, die sich plausibel anhören, aber falsch sind. Bias ist tatsächlich ein Thema. Also Bias ist das englische Wort für Voreingenommenheit. KI spiegelt die Daten wider, mit denen sie trainiert wurde. Also wenn die Daten fehlerhaft sind oder eben irgendwelchen Texten Vorurteile drin sind gegenüber unterschiedlichsten Personengruppen gegenüber ja, Vorurteile widerspiegeln, die sowieso in der Gesellschaft existieren. Aber auch welche, die eben aus dem politischen System kommen, tatsächlich, muss man echt sagen, mit denen, in denen diese KI trainiert wurde. Also ein Beispiel, klassisches Beispiel ist DeepSeek. DeepSeek ist sowas wie ChatGPT von einem chinesischen Anbieter. Das weicht bei politisch sensiblen Themen wie dem Konflikt zwischen China und Taiwan erkennbar ab von der Realität auch. Weil es spiegelt das wieder was. Also die offizielle Meinung der chinesischen Regierung wieder. Datenschutz ist noch ein Thema, was alles, was du in den Chatbot eingibst, kann, also wird auf jeden Fall verarbeitet von dem Anbieter. Es wird ja ins Internet geschickt, ChatGPT zu OpenAI, und kann dann, mit dem, kann aber auch gespeichert werden. zu Testzwecken, weil man mittlerweile mit den Eingaben auch neue KIs, neue KI-Modelle wieder trainiert. Das Ganze kann man ausmachen im ChatGPT und auch in anderen Chatbots in seinem eigenen Profil. Empfehle ich, dass man das Modelltraining sozusagen, das Training ausmacht. So ein Haken, so eine Option, die man setzen kann. Datenschutz ist ein Thema, weil alles, was wir da eingeben, kann potenziell auch gespeichert werden. Wird es auch, weil wir haben ja eine History, also einen Verlauf unseres Chats in ChatGPT. Und damit wissen wir, es wird gespeichert. Wenn ich diesen Haken bei Training rausnehme, dann wird es nicht genutzt fürs Training. Zumindest sagt es der Anbieter so, das müssen wir glauben, genauso wie wir glauben müssen, dass Google bestimmte Sachen nicht machen und Amazon und so. Aber eben mit ganz sensiblen Daten würde ich jetzt nicht zur KI da gehen. Einfach immer die Frage stellen, würde ich das Ganze im Zweifel auch auf Social Media posten oder wäre es zumindest nicht ganz schlimm, wenn es irgendwo auftaucht, irgendwo veröffentlicht wird. Wenn ich sage, nee, es wäre ganz schlimm, wenn es irgendwo veröffentlicht wird, irgendwo auftaucht, dass ich diese Frage gestellt habe oder diese Informationen gegeben habe, würde ich es jetzt auch nicht der KI geben. Der Umweltaspekt ist auch noch ein Thema. Das Training und auch der Betrieb. Wie ich gesagt habe, erstens riesengroße Datenmengen. Die Datenmengen müssen irgendwo gespeichert werden, die müssen irgendwo ausgewertet werden, die müssen verarbeitet werden. Dann muss die KI trainiert werden. Die wird immer wieder trainiert. Das sind immer wieder Schritte, in denen sie sich quasi selber verbessert und anhand dieser Daten immer mehr lernt und lernt. Das Ganze kostet enorme Mengen an Ressourcen, an Recheneinheit, Rechenleistung von diesen riesengroßen Servern mit den GPUs. Und naja, diese Rechner verbrauchen eben viel Energie und auch Wasser. Also KI ist jetzt nicht ressourcenschonend. Es gibt sogenannte Deepfakes. Das ist auch wichtig. Das ist sehr wichtig, auch zu wissen. Deepfakes sind eben täuschend echte, aber klar von der KI gefälschte Bilder, Videos oder auch Audiodateien von realen Personen. Also, wenn ich will, ich habe genug Aufnahmen von Robbie, von seinem Podcast. Könnte ich Robbys Stimme klonen und damit irgendwas tun und ihn irgendwas sagen lassen, was sich täuschend echt anhört, was ich natürlich nicht darf, das ist verboten. Ja, da kann er mich anzeigen. Aber trotzdem kann ich es. Also es ist eine theoretische und auch praktische Gefahr. Auch mit Übersetzung. Also ich kann mich oder alle anderen, von denen ich eine genügend Tonbeispiele habe, was sprechen lassen in einer ganz anderen Sprache, die sie gar nicht sprechen. Ja, bei sozialen Folgen kann es, also es gibt Leute, die wirklich, da die KI so, ja, täuschend eben menschlich echt antwortet, gibt auch Leute, die tatsächlich eine, in Anführungszeichen, Beziehung aufbauen zur KI, also KI sozusagen als ja, Freund oder Vertrauten sehen. Wenn das halt natürlich in Richtung emotionale Bindung geht, dann ist es ein Problem, weil natürlich die KI ist kein Freund, sondern eine Maschine.
Alle Informationen rund um unsere Seminarreihe findet ihr auf offsite.de in der Kategorie rund um Hilfsmittel im Zweck KI verstehen und clever nutzen. Da kommen die Handouts rein, weitere Informationen, die Podcast-Episoden, der Austausch mit den Teilnehmern findet da statt. Und da könnt ihr auch nachlesen, welche Module jetzt noch kommen. Wer sich dafür anmelden möchte, schickt eine Mail mit dem Betreff KI-Seminar an mich, r.sandberg@dbsv.org, und dann bekommt ihr automatisch die Zugangsdaten für alle weiteren Module. Die sind dann auch nochmal in der E-Mail aufgelistet.